Herzlich willkommen zu Todesmutig, dem Podcast rund ums Lebensende. Heute möchte ich euch ein bisschen was vorlesen, und zwar aus Generativitätsdokumenten. Das sind Schriftstücke, die ich mit Bewohnern und Sterbenden am Lebensende aufgenommen habe und die in ihrer Essenz alles einfangen sollen, was diesen Menschen wichtig ist, ihr Leben beschreiben, ihre Werte, ihre Empfehlungen, ihre Ratschläge, worauf sie stolz sind. Das ist Teil der sogenannten würdezentrierten Therapie. Wir haben darüber schon in Folge 37 und 27 gesprochen. Da ging es um Würde und wie man das stärken kann. Und wir haben ein bisschen theoretisch über die würdezentrierte Therapie gesprochen. Und heute dachte ich, lese ich euch daraus mal vor. Das sind echte Dokumente, die aus Interviews stammen mit Bewohnern. Mit mir, die habe ich transkribiert und ein bisschen editiert, verschönert. Und ich möchte euch diese Beispiele zeigen, damit ihr seht, was für eine schöne, berührende Arbeit das ist und auch, wie unterschiedlich Menschen am Lebensende sind. Das erste Beispiel ist von einer Dame, die ich vor längerer Zeit auf der Palliativstation begleitet habe. Und da wird man gleich sehen, bei diesen Dokumenten geht es darum, die Sprache der Person zu erhalten. Also wir wollen, dass die Menschen, die das dann später lesen, beim Lesen die Stimme des Betroffenen hören sozusagen. Das heißt, heute werde ich auch ein bisschen versuchen, diese Sprache nachzumachen. Und die Dame war wirklich sehr krank und in diesem Dokument kommt ihr Wertesystem raus. Und ich habe das Beispiel absichtlich genommen, um auch zu zeigen, uns ist es egal, was das Wertesystem ist. Uns geht es darum, das so aufzuschreiben, wie es die Person empfindet. Ich werte da nicht, tue ich tatsächlich nicht. Und bei ihr ging es viel darum, sie hat ein sehr hartes Leben, werdet ihr hören, und beschreibt es und was sie daraus zieht und was sie ihren Kindern weitergeben möchte. Sie hatte zwei Söhne. Ich baue in diesen Dokumenten immer so kleine Abschnitte und dieser Abschnitt, den ich euch vorlese, heißt Arbeit. Die war so ein bisschen aus Osteuropa und hat eine ganz einzigartige Mischung gesprochen zwischen bisschen östlicher Dialekt und bayerisch und das klingt ungefähr so. Mein Leben hat bestanden am meisten nur vom Arbeit. Ich bin gar nicht so viel fortgegangen oder sowas, na. Da, wo ich alleine war, da bin ich dann mit zwei Freundinnen mal zum Tanzen gegangen, 2 Stunden, manchmal 3 und dann bin ich heim. Weil ich musste nächsten Tag früh aufstehen. In Deutschland habe ich dann gearbeitet, schlafen gegangen, im Geschäft herumgelaufen, da bin ich nicht viel fortgegangen oder irgendwas. Jeden Monat habe ich ein bisschen Geld meiner Mama geschickt. Das war verbunden mit Stress und Arbeit. Ich war ja Bedienung. Der Große war 2 Monate, da musste ich schon arbeiten gehen. Den habe ich zur Pflegefrau gebracht und dann bin ich auf Arbeit. Dann kommst heim, musst dein Essen machen, Kinder versorgen, dann hat er sein Essen braucht. Nächste Tag in der Früh musste ich auch wieder aufstehen, Kind fertig machen. Arbeit habe ich viel gehabt. Mit Krankheit, ich habe nie viel an Krankheit gedacht. Das ist mir da rein und da raus. Ich habe mein Schmerzmittel genommen und ich habe schon mit 30 Jahren Morphium und ich konnte mich nicht im Bett umdrehen, von einer Seite auf die andere. Aber ich bin immer zur Arbeit gegangen. Viele Leute sind arbeitsscheu. Zu mir haben viele gesagt, du bist verrückt, warum gehst du nicht zur Stadt? Du kriegst Arbeitslosengeld, kriegst du Geld für Kinder, brauchst dich nicht so abplagen. Ich habe gesagt, ich gehe lieber arbeiten und habe mein Geld. Ich kann in Urlaub fahren. Ich war 20 Jahre Hausmeister, habe das alles gemacht. Ich bin bedienen gegangen, ich habe freien Tag bei einer Frau Zimmer gemacht. Mein Leben hat meistens von Arbeit bestanden, aber ich tue nicht irgendwas nachtragen oder irgendwas. Und dann erzählt sie, sie war in der Nähfabrik und was sie gemacht hat und wie anstrengend das war. Und warum ist es würdestärkend? Man hört zwischen den Zeilen, finde ich, sie ist total stolz darauf. Das gehört zu ihrer Lebensleistung, trotz Schmerzen, trotz Einschränkungen, trotz Überarbeitung, weiterzumachen und für sich und ihre Familie zu sorgen. Und dieses Wertesystem geht weiter im Abschnitt Familie und Kinder, wo ich sie gefragt habe, ob sie Empfehlungen hat, Ratschläge, irgendwas, was sie weitergeben möchte. Auch darauf abzielend, dass sie spürt und merkt, sie hat aus ihrer Lebensleistung was gezogen, was sich lohnt, an zukünftige Generationen weitergegeben zu werden. Mai. Ich habe immer gesagt, sie sollen schauen, dass sie ihre Arbeit haben, dass sie arbeiten gehen. Und das sollen sie Geld sparen, sollen sie nicht einen Kredit nach dem anderen nehmen, dass sie leben können und sie nicht lernen, mit Kredit zu leben. Das ist nicht gut. Und ich hoffe's. Das hat der Ältere sich, glaube ich, schon mehr zu Herzen genommen wie der Jüngere. Lacht. Manchmal schreibe ich in Klammern dann dazu, wenn es so zum Text wichtig ist, dass man so sich vorstellen kann, in welcher Stimmung das gesagt wurde. Ja, ist gut. Der Ältere hat auch schon Geld ausgegeben. Wo habe ich gearbeitet, hat er immer auf den Kleinen aufgepasst. Da hat er von mir dann jedes Mal, wo ich auf Arbeit gegangen bin, 5 Mark gekriegt. Das war 5 Mark für Mittag und 5 Mark für Abend, wenn habe ich gearbeitet. Das war 10 Mark, aber er hat nicht viel gespart. Fast 5 bis 6 Tage in der Woche. Da kann man schönes Geld sparen. Aber er hat alles verbraucht. Aber gut, jetzt sparen sie, fahren immer in Urlaub. Er geht auch viel mit seiner Frau spazieren. Er tut auch viel mit seiner Frau unternehmen und das finde ich auch schön. Ich sag immer nur wieder, nur keine Schulden machen. Ich habe praktisch mein Leben lang mit Schulden gelebt, mit meinem Mann. Und wo haben wir Schulden bezahlt? Da haben wir uns getrennt. Da habe ich denen gesagt, in dem Moment, wo wir schuldenlos sind, gehen wir auseinander. Das hat alles Geld gekostet. Und deshalb habe ich meine Söhne immer die Ratschläge gegeben. Sollen sie das nicht machen und sollen sie sparen und wenn sie trinken, sollen sie keine Auto fahren. Sollen sie sich ein Taxi nehmen. Ja, und das ist ihre Art, für ihre Söhne da zu sein, ihnen so eine Art mütterlichen Segen mitzugeben in der Art, wie sie es halt kennt, wie sie es aus ihrer Erfahrung wichtig findet. Das ist ein kleiner Einblick in diese Geschichte. Und das war, wie ihr ja hört, eine relativ harte, disziplinierte Frau. Als ich ihr das vorgelesen habe, hat sie zum ersten Mal überhaupt in dieser Begleitung geweint wie ein Schlosshund. Das hat sie so berührt. Und das habe ich bei dieser Art von Arbeit noch nie erlebt, dass da ein Auge trocken bleiben konnte. Meins übrigens auch nicht. Und es ist völlig egal, wenn ich es jetzt zum Beispiel nicht so wichtig finde, auf gar keinen Fall den Kredit aufzunehmen oder so. Für sie drückt es die Essenz dessen aus, was ihr wichtig ist. Dann kommen wir zur nächsten Geschichte. Es war auch eine Dame, die ich vor längerem auf der Palliativstation begleitet habe. Und eine ganz aufgeschlossene, fröhliche, humorvolle Frau, die selbst im Angesicht des Lebensende des Sterbens wirklich ganz stark in Beziehung war und voller Herzlichkeit an die Menschen gedacht hat, die ihr wichtig sind. Ich lese aus dem letzten Teil ihrer Geschichte, ihres Generativitätsdokuments vor, wo es darum geht, was sie ihren hinterbliebenen Angehörigen wünscht und wo auch einfach ihr Humor rauskommt. Der Abschnitt heißt »Von Pannenbäumen und Segeltagen«. »Sie sollen meinen Mann nicht vergessen. Und dass unsere Freundschaft«, die hatte das an ihre Freunde und ihren Mann gerichtet, »ja, bleibt«, Tränen in den Augen, »ja, bleibt«. Ich weiß ganz bestimmt, dass sie mich lieb haben. Da bin ich mir ganz sicher. Und wenn das schon mal bis zum Tod währt, dann ist doch das schon super gut. Und wenn danach was von mir überbleibt, zum Beispiel, dass sie sagen, komm, heute machen wir einen Segeltag oder so, dann fände ich das wunderschön, ja? Irgendwie einen kleinen Quatsch machen. Die haben das immer so bedauert, dass ich mein Buch nicht zu Ende geschrieben habe. Ich bin dann beim ganzen fröhlichen, begeisterten Erzählen an der Krankheit meines Sohnes gescheitert. Ich wollte dann dem Buch nicht den Schwung ins Tragische geben, weil das war mehr als tragisch. Also die Erkrankung ihres Sohnes. Und das haben sie nie verstanden und immer gesagt, schreib wieder. Weil ich habe auch so kleine Geschichten geschrieben, wie als unser Tannenbaum umgekippt ist, das war dann der Pannenbaum. Und das kriegen sie natürlich auch von mir, das lese ich dann auch vor. Und dann ist die ganze Energie aus mir gegangen, als ich krank wurde. Ich bedauere das ja selber so. Ist ja ein Stück meiner Persönlichkeit, das ich schreibe, ne? Das ist weg. Ich kann wirklich gut formulieren, das sagt mir auch jeder. Und ich möchte auch keinen Müll reden, sondern jemanden erreichen. Und diese Kostbarkeit der Zeit. Hätte denn jemand von uns gedacht, ich komme hier an wie der Bär vor 9 Jahren und hänge dann hier so rum? Das ist richtig fürchterlich und das, ja. Aber ich lasse es halt nicht an mich rankommen. Und die sagen mir auch, dass ich tapfer bin und das tut mir gut. Lächelt. Die sagen mir das richtig, dass ich ganz tapfer bin und das werden sie nie vergessen. Sie wollen es eigentlich auch gar nicht so richtig glauben, dass es losgeht. Aber es geht los. Ich spüre das ja auch. Es ist so. Aber wenn Sie meinen Mann mit einbeziehen, dass er angerufen wird, er ist nämlich nicht so kommunikativ, der würde sich da schwer zurückhalten mit. Der kann auch gut, so ist das nicht, er kann wunderbar, aber der wartet auf so eine Gelegenheit. Der würde nie so drauf losplappern. So. Sie redet da über Sterben und drückt ganz viel Dankbarkeit aus ihren Freunden. Es kommt Humor raus und auch die Trauer über die Dinge, die ihr die Krankheit genommen hat und die Fürsorge für ihren Mann, dass sie an ihn denkt, dass sie sich wünscht, dass er mit einbezogen wird, dass er dann nicht alleine sein muss. Eine wirklich ganz beeindruckende Frau war das. Jetzt geht's weiter. Wünsche. Ich wünsche mir zutiefst, dass sie gesund bleiben, dass sie weint, zusammen alt werden. Wirklich. Die sind auch mit sich so patent und dass sie mich nicht vergessen. Und wenn sie gesund bleiben und zusammenbleiben, dann ist doch schon ganz, ganz viel gesagt. Dass sie mich mit Blumen in Verbindung bringen sollen, wenn sie an mich denken. Weil mir das Licht und die Blumen und der Baum mit dem Vogel so wichtig sind. Ich könnte ihnen jetzt nicht wünschen, dass sie 6 richtige im Lotto kriegen oder sowas. Das ist mir viel zu profan, ne? Aber das ist sowas ganz Einfaches. Aber das wünsche ich mir schon für sie. Dass sie nie Angst haben vor einem Traum, den man sich noch erfüllen kann. Das ist auch sowas ganz Wichtiges. Weil dann traust du dich ja gar nicht weiterzuleben, nur weil du älter wirst. Das geht überhaupt nicht, ne? Und die Gabi ist nun bei uns auch mal die Jüngste. Und die darf sich noch gar nicht mit sowas befassen. Die hat auch noch alle Eltern, gegen die sie immer auch noch kämpfen muss. Dass sie sich ihre Fröhlichkeit irgendwie behalten. Das ist mir so wichtig. Das haben wir nämlich immer gemacht. Dann gibt's diesen italienischen Spruch. Facciamo un brindisi. Lasst uns zusammen anstoßen. Das war dann übrigens auch der Titel von ihrem Dokument. Ja, das ist das, was ich Ihnen wünsche. Sie haben gesagt, Sie hüten mir die Hunde. Sie haben gesagt, Sie springen ein, wenn der Heiko Not hat mit irgendwas. Und das muss ich meinem Mann jetzt noch beibringen, dass er das auch annehmen kann, ja? Das muss ich ihm wirklich beibringen. Aber das wird er machen. Ja, so da sieht man die Zärtlichkeit und die Liebe, die sie für ihre Freunde hat. Und das bewundere ich immer maßlos, wenn jemand am Lebensende noch so bezogen sein kann und so aus seinem Herzen auch noch so viel Platz für andere hat. Und zum Schluss kommt ein Abschnitt, der ist Schutzengel. Die leiden wie ein Hund, dass ich jetzt nicht mehr fit bin und dass ich gehen werde. Und ich will doch gar nicht, dass sie dafür leiden. Weil wir machen uns es so schön es geht und das ist doch dann in Ordnung. Sie gehören zu meinem Leben. Tränen in den Augen. Da meine ich alle mit. Wenn ich von oben Schutzengel schicken könnte, weint, wenn ich das kann, dann tue ich das. So. Es ist mir ein Herzensbedürfnis, Ihnen das zu sagen, dass ich dankbar bin für alles, was wir zusammen erlebt haben. Doch, das ist so. 100%. Und keiner soll denken, ich hätte irgendwo Angst. Habe ich nämlich nicht. Da sollen Sie sich keine Sorgen machen müssen. Das mit den Schutzengeln? Vielleicht gibt's das wirklich. Und ich bekomme schon Gänsehaut, wenn ich es nur vorlese. Das war so berührend, das ist der Schluss. Und das mache ich auch immer so, dass ich für den Schluss ein bisschen was Schmalziges aufbewahre. Oder was heißt schmalzig, aber was Berührendes, was Bewegendes. Und das eine ist natürlich, dass wir das für den Betroffenen machen, dass der das mal hört, aber natürlich auch für die Angehörigen. Ich habe leider nur sehr selten Rückmeldung bekommen, wie das dann für die Angehörigen tatsächlich ist. Aber ich nehme mal an, dass es sehr schön ist, sowas dann zu lesen. Mein nächstes Beispiel ist von einer Dame, die einzige war mit Alkoholismus, die ich am Lebensende begleitet habe, die wirklich eine Umkehr geschafft hat. Die bewundere ich dafür maßlos. Es war eine ganz liebe, herzensgute Frau. Und es war die einzige, die ich gesehen habe, die es geschafft hat, den Folgen ihrer Sucht ins Gesicht zu schauen und es wirklich am Lebensende noch aufzuräumen. Ich habe ja schon erzählt, dass ich es nicht so oft mitbekomme, dass Menschen Dinge bereuen am Lebensende, aber die war eine große Ausnahme und die hat es wirklich geschafft, ihrer Tochter gegenüber sich da zu, was heißt entschuldigen, aber das zu klären und mit ihr in Kontakt drüber zu gehen. Und unter anderem hat sie dafür das Generativitätsdokument benutzt. Und man sagt so, es gibt 3 Arten von Geschichten. The good, the bad and the ugly. Also die guten Geschichten ist so ein bisschen, was wir jetzt bei dem vorherigen Beispiel gehört haben. Und jetzt kommt eine bad Geschichte, ja. Also eine traurige, schlimme Geschichte, würde man vielleicht auf Deutsch sagen. Die es aber trotzdem wert ist, erzählt zu werden, weil auch aus der Schwere, auch aus den Fehlern man was ziehen kann. Und die ugly Geschichten, wo es dann so Richtung Beleidigung geht, die müssen wir schauen, ob wir die so aufnehmen, auch wenn es was ist, was dem Menschen jetzt auf dem Herzen liegt, noch jemand zu bashen, ist immer so sehr kritisch zu betrachten. Wollen wir das wirklich schwarz auf weiß? Ich würde eher sagen, nein. Und die Dame redet bayerisch, Und ich werde jetzt probieren, das mal nachzumachen. Und ich habe es auch genau so aufgeschrieben. Jedes Wort ist rot unterringelt worden vom Textprogramm. Der Abschnitt heißt schwere Zeiten. Später bin ich böse geworden. Das war schlimm. Also böse. Da ist Andrea nur in die Schule gegangen. Also die Andrea ist noch in die Schule gegangen, das ist die Tochter. Da ist mir schon schlecht gegangen. Da habe ich einen kennengelernt und ich habe das nicht gewusst, dass das ein Trinker ist. Und da bin ich reingerutscht und da ist mir schon schlecht gegangen. Den Bub habe ich weggegeben, also ihren Sohn. Und Andrea wollte ins Heim. Ich glaube, die hat sich derart allein gefühlt, das Kind. Das kann man nicht beschreiben. Weint, schnieft. Da ist diese Reue drin. Sie ist dann gegangen und aber wiedergekommen und das war dann auch okay. Also die Tochter ist ins Heim und kam zurück und passt. Und das tut mir unwahrscheinlich leid. Tränen in den Augen. Das ist keine schöne Zeit gewesen. Wenn ich dort drüber denke, das ist nicht schön. Das war doch ein Kind, die hat ja nichts dafür können. Ich war ja nicht nur zu ihr böse, sondern zu alle. Furchtbar. Da war ich wieder der Teufel. Der scheiß Alkohol, der hat mich richtig kaputt gemacht. Das drückt mich bis heute. Da habe ich mir gedacht, jetzt hat da erst wieder ein Unfall passieren müssen, dass sie aufwacht. Also sie wurde dann von dem Auto so leicht angefahren und das hat ihre Umkehr bewirkt. Sonst hätte ich es nicht Kraft, Moni. Da war ich heute schon hier. Also da wäre es heute schon um sie geschehen gewesen. Und von da ab, 85 war das, bin ich in ein Auto reingerannt. Da habe ich gesagt, entweder jetzt oder nie mehr. Du musst das entweder gleich packen oder gar nicht mehr. Und für mich war es halt dann schlimm, wäre ich daheim war, Einkauf vergehen. Weil ich gemeint habe, jeder schaut mich an, die wissen das, schau und so. Und dann reden sie halt. Also sie hat sich dann geschämt, dass sie in den Supermarkt muss und gedacht, die Leute reden über sie, weil natürlich so ein bisschen auf dem Dorf jeder von ihrer Sucht wusste. Dann habe ich mich schon bemüht, als das vorbei war. Aber ich hätte es ja schon vorher machen sollen. Also sich mit ihrer Familie vertragen, lieb zu ihnen sein. Aber das habe ich nicht können. Als ich dann wieder rausgekommen bin, dann war es eigentlich schon gut. Da hat erst der Unfall kommen müssen. Am liebsten darf ich das einfach rauslöschen. Geht aber nicht. Und irgendwann muss man doch aufwachen. Dann habe ich schon probiert, dass das wieder so wert wie davor. Einfach ein schönes Familienleben. Aber jetzt habe ich es geschafft und jetzt bleibe ich dabei und fertig. Was die anderen denken, müssen die wissen. Und da bin ich froh. Gott sei Dank. Ja, das gehört ganz essentiell zu ihrer Lebensgeschichte. Das ist so ein wichtiger Wendepunkt in ihrer Welt. Und das wiederzuerzählen und zu hören und aufgeschrieben zu wissen, ist für sie ganz bedeutungsvoll. Und jetzt kommt der nächste Abschnitt, wo es noch ein bisschen um ihre Tochter geht. Wir haben uns zweimal ausgeredet, aber ich darf mit ihrer schon noch mal drüber reden. Also sie hat schon mit ihrer Tochter drüber geredet, will es aber noch mal machen. Aber ich weiß nicht, wer ich anfangen soll. Aber es tut mir dermaßen leid, schnieft. Und das sagt ja auch schon viel aus von ihrer, zeigt auf ein von ihr geschenktes Holzschild. Also die Tochter hat ihr so ein Holzschild gemacht mit irgendwie, du bist die beste Mama. Ach so, habe ich auch aufgeschrieben. Da steht drauf, an meine Mutter. Für all die Momente, in denen ich vergessen habe, dir zu danken. Für all die Worte, die manchmal ungesagt bleiben, muss ich sagen, dass ich dich liebe. Also das sieht sie, dieses Schild, als so eine Art Absolution und Hinweis, dass die Tochter ihr doch verzeiht. Bloß mit der Andrea muss ich nochmal reden. Und wenn ich das hab, dann passt's. Das heißt, sie drückt aus, das liegt ihr noch total auf dem Herzen, das nochmal anzusprechen, zu klären und das braucht sie noch, bevor sie gehen kann. Das ist schön um die Ecke ausgedrückt, finde ich. Also, und meinem Schwiegersohn, dem Ronny, möchte ich auch ganz besonders Danke sagen, dass er immer hinter uns gestanden ist, dem Papa und mir, gell? Und auch für mich halt. Und da möchte ich ihm besonders danken. Also sowas gibt's nicht, da musst lang suchen, bis du so einen Burm findest. Und für Andrea ist er auch immer da gewesen. Andrea hat zu mir gehalten. Das verstehe ich auch nicht. Das will ich nur fragen. Ich war so böse zu dir, warum hast du immer so zu mir gehalten? Dann wird sagen, ja, du bist ja meine Mama. Lacht. Ja, also da sieht man auch wirklich die traurigen Geschichten, die schlimmen Geschichten. Das macht nichts. Das gehört zum Leben dazu. Und so eine Gelegenheit, wenn die Menschen wissen, okay, ich schreibe jetzt was auf, was vielleicht das Letzte ist, was ich aufschreiben werde, dann kommen automatisch in diesem Setting die wichtigen Sachen raus. Ganz, ganz schön, deshalb liebe ich das so, das zu machen. Und damit kommen wir zu unserem letzten Beispiel. Etwas ganz, ganz Romantisches. Das war ein Herr im Hospiz, der einen Gehirntumor hatte. Und man hört es auch ein bisschen in dem, was er geschrieben hat. Manchmal ist es ein bisschen Wiederholung. Aber die inhaltliche Seite ist unglaublich zutiefst romantisch. Er war noch gar nicht so alt, ich glaube vielleicht um die 60 oder in seinen 60ern. Und seine Frau hat ihn wirklich hingebungsvoll begleitet. Und seine Ehe, seine Partnerschaft war für ihn das Zentrale in seinem Leben. Und dieses Generativitätsdokument richtet sich an seine Frau. Und ich möchte euch jetzt vorlesen, aus wie viel Liebe er zu ihr da spricht. Der Abschnitt ist relativ am Schluss, den ich jetzt vorlese, und heißt für später. Ich möchte ihr gesagt haben, dass sie ihr Leben weiterleben soll. Das, was sie kann, weiterbauen soll. Ihre künstlerischen Sachen, ihre Musik, ihr Malen. Trauern soll sie, ja, aber nicht nur. Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Trauern darf man besonders am Anfang. Sie hat so viele gute Fähigkeiten, die soll sie nach Möglichkeit weiter ausbauen oder anderen Möglichkeiten, die sie hat. Sie darf auch weiterhin arbeiten, wenn sie will, und das Schöne aus ihrem Leben machen. Sie kann auch weiterhin reisen, wenn sie mag, ihre Freundschaften halten und ausbauen. Das Schöne im Leben weiter suchen. Das Leben kann sich immer ändern, wir wissen das. Auf eine traurige Szene kommt auch eine sehr schöne. Das haben wir im Leben immer gehabt, dass das Traurige im Leben auch nach einem halben Jahr oder Jahr besser werden kann. Dass Trauern zwar bleiben kann, aber nicht mehr so schwer ist. Das Leben geht weiter. Mit 58, 59 besonders, da kann man alles leben. Sie hatte zum Beispiel die Idee, weiter in der Pflege zu arbeiten, und ich bestätige alles Positive im Leben, was sie sich wünscht. Mega süß. Auch wenn sie eine Partnerschaft hat, da habe ich überhaupt nichts dagegen. Das weiß sie auch. Sie soll sich was Positives weiterhin suchen und für sich etwas draus machen, das Leben weiter genießen. Sie soll unsere gemeinsame Liebe in Erinnerung behalten, das Gute, die schöne gemeinsame Zeit. Liebe kann man nicht im Kopf haben, wir haben es gefühlt. Was wir gemacht haben, das Gefühl. Der größte Schmerz ist ja für mich, meine Frau alleine zu lassen. Das ist etwas, das ich mir überhaupt nie habe vorstellen können. Das war ja unmöglich eigentlich, weil meine Frau war ja immer krank. Sie hat Brustkrebs. Ich war ja immer gesund, ein Leben lang, und dann hat es sich umgedreht, relativ plötzlich. Jetzt bin ich hier und sie ist alleine zu Hause. Vielleicht ist dann der Abschied nicht so schwer. Jetzt ist sie in der Wohnung alleine, aber sie hat mich noch hier und ich sie. Ein bisschen Abschied auf Raten, komisch, oder? Sie ist alleine, aber ich bin noch hier. So kann sie sich vielleicht etwas dran gewöhnen. Ich hoffe, dass es ihr alles ein bisschen leichter macht. Auch da kommt die Sorge und die Liebe zu seiner Frau mega schön raus. Wie gesagt, man hört, dass er sich ein bisschen wiederholt. Das ist, glaube ich, erkrankungsbedingt. Aber das ist auch egal, weil zwischen den Zeilen kommt das raus, worauf es ankommt. Nämlich, dass er ihr von Herzen das Beste wünscht für alle Zeit und dass er sehr drunter leidet. Er hat auch viel geweint, dass er nicht mehr in dem Ausmaß für sie da sein kann, wie er es gerne möchte. Letzter Abschnitt. Herzensworte. Und er hat das wirklich so gemeint, dieser Mann. Die haben das gelebt. Es ist keine Show. Es ist original, authentisch, und ich will, dass ihr alle wisst, dass es solche wunderschönen Beziehungen gibt. Herzensworte. Wir waren sofort eins. Sie war für mich da, ich war da für sie. Es war alles passend. Ich habe vertrauen können, es hat alles gepasst. Es war immer von Vertrauen geprägt, blindes Vertrauen. Ich habe nie Zweifel gehabt, bis zum Schluss auch. Wie soll ich das ausdrücken? Man kann das in Bildern gar nicht ausdrücken. Es war einfach blindes Vertrauen. Nicht blinde Liebe. Liebe ja, aber es war eigentlich viel, viel mehr. Es war wunderschön, es war Herzschlag. Ich kann mich schon gar nicht mehr an alles erinnern, weil Liebe ändert sich. Ich war verliebt am Anfang, aber das Verliebtsein hat sich in Liebe geändert. Die Liebe wird immer tiefer und das Vertrauen. Ich kann es gar nicht beschreiben, aber über die Jahre ist es intensiver geworden. Tränen in den Augen. Sie war ja immer für mich da. Weint. Und ich habe mir nie Gedanken machen müssen. Wenn ich Sorgen gehabt habe, sie war immer für mich da und wir waren eins. Auch wenn mal was gewesen ist, habe ich nie Angst haben müssen um unsere Liebe. Es war einfach da. Es waren nie Zweifel da, es war immer schön. Und auch wenn wir gestritten haben, es hat nie böse Worte gegeben. Und die Liebe ändert sich, wird tiefer, und wenn jemand sagt, wir sind nach 30 Jahren noch verliebt, dann ist das nicht richtig. Wir lieben uns noch. Aber Liebe verändert sich, wird intensiver und schöner. Aber verliebt sein kann man es nicht mehr nennen. Immer tiefer und schöner. Und man streitet manchmal, aber man streitet nicht um die Liebe. Das gibt's nicht. Bilder sind zu oberflächlich, um das darzustellen. Wir waren füreinander da, wir haben alles genossen miteinander. Sowas habe ich nie gekannt. Und ich danke ihr für all die Pflege und all die Zuversicht in dunkleren Zeiten. Ich habe sie vom innigsten Herzen geliebt. Lange Pause. Ja, habe ich auch. Tränen in den Augen. Und ich bin dankbar für all die Jahre mit ihr. Es war für mich die beste Zeit in meinem Leben. Die besten Jahre in meinem Leben waren mit ihr. Die beste Zeit in meinem Leben war mit ihr. Das Beste in meinem Leben ist mir mit ihr passiert. Ja, das war das Schönste, das Beste und für mich das Liebste. Weint. Nicht nur, ich liebe dich, das ist zu wenig. Und es war nicht einseitig. Das ist ja das Schöne. Ich glaube, dem gibt's kaum was hinzuzufügen. Jeder wird sich vorstellen können, wie schön das auch für die Frau sein muss, das zu lesen. Und ich hoffe, ich konnte euch mit diesen Beispielen einen kleinen Einblick geben in die ganz unterschiedliche und immer bewegende, berührende Welt des Inneren von Menschen am Lebensende geben und vielleicht auch ein bisschen Ängste zerstreuen, weil die Menschen sind immer noch sie selber. Sie sind immer noch Menschen mit dem, was ihnen wichtig ist und wie unterschiedlich das ist. Also ihr hört schon, ich bin ganz, ganz beseelt und begeistert von dieser Arbeit und hoffe, dass es euch auch bereichert hat. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich für heute und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe!